schönen guten Tag, Frau Brucker.
Ja, einen schönen guten Tag.
Wie genau definiert sich denn eigentlich Staatenlosigkeit oder Staatslosigkeit?
Wenn man das ganz einfach versucht zu beschreiben, ist es im Grunde so, dass ein Mensch zu keinem Staat dazugehört. Er kann nicht sagen, ich gehöre zu Deutschland, ich gehöre zu Syrien oder ich gehöre zu Nigeria. Und es gibt auch keinen Staat, der sich in irgendeiner Form zuständig erklärt für die internationale Regelung. Also Beispiel ist, in den USA gab es ja mal die Inhaftierung eines Deutschen, der dort strafrechtlich verurteilt worden war und auch, glaube ich, eine Todesstrafe zu erwarten hatte. Und da gab es dann diplomatische Beziehungen. Und das macht ein Staat eben nur, wenn es um seine Staatsangehörigen geht und er sich als zuständig für diese Menschen ansieht.
Wie kommt man denn in so eine Situation? Also eigentlich werden wir alle irgendwo geboren. Also geografisch müsste man sich ja einem bestimmten Land zuordnen lassen irgendwie. Wie kommt es also dazu, dass Menschen staatenlos sind oder werden?
Das ist ein Phänomen, was im Grunde Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden ist und wahrgenommen wurde vom Völkerrechtsbund. Da fingen nämlich an, die Staaten sich auch zu gründen. Vorher gab es ja, falls man sich da so erinnert, Fürstentümer. Und dann, ja, aber sobald die Welt anfing, aus Staaten zu bestehen und das Völkerrecht im Grunde ein Recht, eine Kommunikation zwischen Staatsregierungen war, da begann es dann auch, dieses Problem Staatenlosigkeit zu geben. Und es war erstmal ganz harmlos, dass man sagt, okay, der eine Staat sagt, wie es in Deutschland der Fall ist, nach dem sogenannten Blutsprinzip, ne, wenn man von einer Mutter kommt, die deutsche Staatsangehörige ist, dann ist man deutscher Staatsangehöriger. In anderen Ländern wie in Frankreich oder in den USA gilt das sogenannte Ortsprinzip und da wird man dann eben dann dort Staatsangehöriger, wenn man auf dem Staatsgebiet geboren ist. Und das kann zu Konflikten führen, wenn beispielsweise eine amerikanische Mutter in Deutschland oder eine französische in Deutschland das Kind geboren hätte, dann wäre es erstmal staatenlos. So, das sind so ganz simple rechtliche Möglichkeiten. Dann entsteht Staatenlosigkeit oft im Frauenhandel. Also ganz viele Frauen werden staatenlos, die dann aus den osteuropäischen, asiatischen Ländern hierher verschleppt werden. Die haben dann keinen Pass mehr und sind möglicherweise einem Staat zugehörig, aber aufgrund dessen, weil sie das nicht mehr nachweisen können, entsteht auch eine Form von Staatenlosigkeit. Bei bestimmten Minderheiten sagen die Staatsregierungen einfach, das interessiert uns nicht, die können hier einen Antrag stellen, die werden nicht mal registriert, die Kinder. In dem Moment, wo das ein Staat sagt, sind diese Menschen de facto, faktisch staatenlos. Ein ganz wichtiger weiterer Aspekt, der möglicherweise auch jetzt relevant ist, in den letzten Jahren bei der Auflösung von Jugoslawien, da sind auch sehr, sehr viele Menschen staatenlos geworden. Also man kann sagen, wenn ein Staat plötzlich zerfällt und nicht mehr existiert, dann verlieren die Menschen auch ihre Staatsangehörigkeit. Und dort war es dann so, und da sind auch sehr viele hunderttausende Menschen nicht mehr einem Staat als zugehörig anzusehen. Genauso problematisch ist es bei den Roma-Kindern. Die Hauptproblematik ist vor allem die Registratur bei der Geburt. Das ist ein Kinderrecht, was in der Kinderrechtskonvention ein Recht ist, was jedem Kind zusteht und was ja letztendlich ist ja ein Kind, ein Mensch und irgendwann ein erwachsener Mensch, der dann vor dem Problem der Staatenlosigkeit steht. Es fängt an mit der fehlenden Registrierung. Und Staaten machen das sehr gern, dass sie Menschen die Registrierung verweigern. Und damit sind sie letztendlich nicht mehr auffindbar auf dieser Welt. So entsteht Staatenlosigkeit in unserer heutigen globalen Zeit.
Ich würde gerne nochmal eingehen. Sie haben vorhin gesagt, dass es die Staatenlosigkeit eine faktische ist, nicht notwendigerweise ein juristisches Problem, aber es hat ja trotzdem rechtliche Folgen für jemanden, der staatenlos ist. Welche sind das konkret?
Also eine faktische Staatenlosigkeit ist tatsächlich doch ein juristisches Problem, weil die meisten Menschen sind dann zu irgendeinem Zeitpunkt, wenn sie 20, 30, 40 Jahre staatenlos sind, letztendlich auch juristisch staatenlos. Und insofern ist diese Formulierung de facto Staatenlosigkeit mittlerweile aus völkerrechtlicher Sicht auch eine juristische Staatenlosigkeit, die manifestiert ist. Und was hat das für Folgen? Also wenn man beide Gruppen betrachtet, die de jure Staatenlosen und die de facto Staatenlosen, was passiert mit denen? Die haben erstmal obwohl es auch menschenrechtlich verankert ist, soziale Rechte, die sie nicht wahrnehmen können. Und dazu gehören ganz simple Sachen, wie man das auch hier in Deutschland, wie ich das so mitbekommen habe. Wenn man einen Führerschein machen will, hat man die Problematik, dass man dann irgendwie einen Zettel hat, wo drauf steht, man ist staatenlos, aber man hat keinen wirklichen Pass. Medizinische Versorgung ist ganz problematisch durchzusetzen, weil man nichts vorlegen kann. Bei der schulischen Ausbildung kann man zwar die Schule besuchen, aber wenn man dann weiter will in der Ausbildung, dann verlangen die Arbeitgeber natürlich irgendeinen Nachweis einer Identität. Und die meisten Menschen, die an Staatenlose als Arbeitgeber gegenübertreten, die machen das dann einfach nicht. Die bekommen keinen Ausbildungsplatz. Es ist auch problematisch, einen Studienplatz zu bekommen. Also das ist sehr schwierig, den Alltag zu bewältigen und auch einen der Bildung angemessenen Job zu bekommen.
Was macht es denn auch emotional mit den Menschen? Also es gibt ja eben nicht nur die bürokratische Seite, sondern auch eine emotionale.
Also ich glaube, Staatenlose halten das 10-mal, vielleicht sogar 100-mal mehr aus, was Flüchtlinge mit Behörden aushalten müssen, weil sie das über viele, viele Jahrzehnte und Jahre durchstehen müssen. Natürlich haben auch Flüchtlinge oder Asylsuchende oder schlichtweg solche, die nicht Asyl beantragen, sondern bei der Ausländerbehörde geduldet sind über Jahre, ein ähnliches Problem. Aber der Unterschied ist tatsächlich noch, dass man als Mensch nicht das Gefühl hat, zu irgendjemandem dazuzugehören. Die haben keine Heimat innerlich. Sie versuchen, eine Heimat zu finden. Sie können sich niederlassen. Sie dürfen nicht teilnehmen an der Gesellschaft. Das ist so, wenn man es mal ganz simpel formuliert, alle spielen im Spielkasten. Vielleicht gibt es 3 Spielkästen und ein Staatenloser darf nirgendwo mitspielen. Und das hinterlässt natürlich auch Spuren von fehlendem Selbstwertgefühl und von Depressionen.
Die Anzahl der staatenlosen Menschen steigt im Moment, berichten die Vereinten Nationen. Auch Sie haben das vorhin nochmal angesprochen. Was könnten Regierungen denn dagegen tun, dass so viele Menschen staatenlos sind? Also reicht es zum Beispiel anzusetzen an der Registrierung bei der Geburt, die Sie vorhin schon erwähnt haben? Oder was kann man noch tun?
Ja, das erste Wichtige ist tatsächlich, dass die Staaten verpflichtet werden, alle Kinder zu registrieren. Und das zweite Wichtige, was ich ja für äußerst notwendig halte, ist, dass Staaten, die von sich aus nicht akzeptieren, dass Menschen, die Minderheiten meist sind, zu ihrem Land dazugehören, dass man dieses Recht auf eine Ebene hebt, dieses Recht auf Staatsangehörigkeit in Artikel 15, wo man sagt, das ist zwingendes Völkerrecht und wir können auch wirtschaftliche Sanktionen erlassen, wie man das bei starken Menschenrechtsverletzungen machen könnte. Das ist, glaube ich, der einzige Weg, um auch Staaten dazu zu bewegen, alle Minderheiten in ihrem Land als ihre Staatsangehörigen zu betrachten. Weil das hat wirklich immense Probleme. In Deutschland gibt es ein Beispiel, wo das problematisch ist und wo ich sogar sagen würde, dass Deutschland verpflichtet wäre, diese Kinder als ihre Staatsangehörigen anzuerkennen. Das waren die Roma-Familien, die hierher gekommen sind und mittlerweile seit 20 Jahren hier leben und auch Kinder bekommen haben. Und Roma-Familien sind oft staatenlos. Die wollen oft selbst keine Staatsangehörigkeit, aber die Kinder werden hier zwar registriert, aber sie erhalten keine Staatsangehörigkeit. Und da sagt die Kinderrechtskonvention, dass sie diesen Anspruch eigentlich haben hier auf Staatsangehörigkeit, aber sie bekommen ihn halt einfach nicht. Und was ist passiert? Es gab dann vor einiger Zeit einfach ein Abkommen zwischen der kosovoischen Regierung und der Bundesregierung, wo gesagt wurde, dass alle Familien, die hierher gekommen sind, egal wie viele Jahrzehnte sie fast hier gelebt haben, zurückzuführen sind. Das heißt also, diese Menschen, die offiziell staatenlos waren und sind, die ihre Kinder hier geboren haben, die meines Erachtens einen Anspruch hätten auf deutsche Staatsangehörigkeit, werden zurückkatapultiert in den Kosovo, wo sie in den Slums leben, keine Schulbildung bekommen. Also all das, was was dort nicht mehr passiert, weil sie eben in diesen Ländern diskriminiert werden.
Die Zahl der staatenlosen Menschen steigt jedes Jahr einigen Quellen zufolge um ungefähr 70.000 Menschen an. Was Staatenlosigkeit für Folgen hat für diese Menschen, was es emotional für sie bedeutet, darüber habe ich gesprochen mit Manuela Sissi Brucker. Sie ist Rechtsanwältin und Autorin und hat sich mit den menschenrechtlichen Aspekten dieses Themas Staatenlosigkeit lange beschäftigt. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Brucker.
Ja, sehr gern. Danke.